Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dingser. Hallo und herzlich willkommen. Inmitten der Spekulationen über den Abzug von US-Truppen aus Europa wirbt Polen diese Woche erneut in Washington um eine dauerhafte, möglichst stärkere Präsenz amerikanischer Soldaten an der NATO-Ostflanke. Beim Rüstungsprogramm SAFE meldet die Regierung einen Rekord und sollte Präsident Zelensky nach seiner Entscheidung zur UPA-Ehrung der Orden des Weißen Adlers aberkannt werden. Mehr zu diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem:
Wenn der Respekt abhanden kommt, wenn der nicht mehr da ist und wenn der Grundsatz des Wohlstands nur Profit ist, Geld und Macht, dann kann es auch keine normal funktionierende Gesellschaft geben, sondern eine Sammlung von Individuen mit verschiedenen Vektoren, die alle in verschiedene Richtungen wollen. Aber da gibt's kein Wir, da gibt's auch keine Veränderung.
Eine Diagnose des Philosophen Byung-Chul Han über seinen neuen Essay, der auch in Polen auf großes Interesse stößt, sprechen wir mit dem Übersetzer und Germanisten Rafał Pokrywka. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Warschau wirbt für feste US-Präsenz an der NATO-Ostflanke und Milliardenverträge für Polens Armee. Polen will in Washington für eine dauerhafte und möglichst stärkere Präsenz amerikanischer Truppen auf polnischem Gebiet werben. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Sejm, Paweł Kowal von der Bürgerkoalition, ist zu einer dreitägigen Reise in die USA aufgebrochen. In Gesprächen mit Kongressabgeordneten und Senatoren will Kowal darlegen, dass die Gründe für die zusätzliche Stationierung amerikanischer Kräfte nach Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine nicht verschwunden seien. Im Gegenteil, aus polnischer Sicht hätten sie weiter an Bedeutung gewonnen. Warschau verweist dabei auf hohe Verteidigungsausgaben, große Rüstungskäufe in den USA und die Bedeutung Polens für die NATO-Ostflanke. Der Vorstoß kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt. Die Welt am Sonntag hatte unter Berufung auf eine Pentagon-Quelle berichtet, Washington wolle den Abzug von US-Soldaten aus Europa beschleunigen. Das Pentagon äußerte sich dazu zunächst nicht. Die polnische Regierung meldet eine Rekordbilanz beim Rüstungsprogramm SAFE. Innerhalb von 3 Tagen seien 62 Verträge im Gesamtwert von 120 Milliarden Złoty für die polnische Rüstungsindustrie geschlossen worden. Allein am Samstag unterschrieb das Verteidigungsministerium 29 Verträge. Das Ministerium bezifferte ihren Wert auf mehr als 78 Milliarden Złoty. Zu den größten Empfängern gehören die Huta Stalowa Wola und Unternehmen der polnischen Rüstungsgruppe. Bestellt werden unter anderem Schützenpanzer Borsuk, Haubitzen Krab, Mörsersysteme RAK, Baobab, Minenlegesysteme und Führungsfahrzeuge. Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz bezeichnete die Verträge als wichtigen Schritt für Polens Sicherheit und für die heimische Industrie. Im Streit um die Benennung einer ukrainischen Militäreinheit nach den Helden der UPA steht in Warschau nun das Verfahren zum möglichen Entzug des Weißer Adlerordens für Präsident Volodymyr Zelensky im Mittelpunkt. Präsident Karol Nawrocki will das Thema am 8. Juni auf die Tagesordnung des Ordenskapitels setzen. Martin Przydacz aus dem Präsidentenpalast sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass Ministerpräsident Donald Tusk eine Entscheidung des Präsidenten blockieren würde. Tusk hatte die Entscheidung aus Kiew ebenfalls als beunruhigend bezeichnet, zugleich aber auch vor einer Eskalation durch Warschaus Reaktion gewarnt. Kritik kam auch von Paweł Kowal, der K.O.-Politiker, sagte der PAP, die ukrainische Geschichtspolitik verletze die polnische Sensibilität und schwäche die Unterstützung für die Ukraine in Polen. Zugleich betonte er, die bisherigen Fortschritte in den Beziehungen zu Kiew seien noch nicht endgültig verspielt. Das ukrainische Auswärtige Amt erklärte, die Entscheidung sei nicht gegen Polen gerichtet gewesen. Und zum Schluss noch zur Kultur und einem Blick nach Warschau. Der polnische Bariton Hubert Sapior sorgt derzeit in Großbritannien für Aufmerksamkeit. Für seine Darstellung des Aeneas in Henry Purcells Oper Dido und Aeneas erhielt der 33-Jährige gute Kritiken. Die Produktion der English Baroque Soloists und des Monteverdi Choir wurde zuletzt unter dem Rumpf der historischen Cutty Sark in Greenwich aufgeführt und soll Anfang Juni beim Festival in Bergen gezeigt werden. Für Aufsehen sorgte am Sonntag zudem auch eine Aktion in Warschau. Der estnische Slackliner Jan Rose überquerte ein 500 Meter langes Band zwischen dem Kultur- und Wissenschaftspalast und dem Warsaw Tower. Der Gang fand in 180 Metern Höhe statt und endete am höchsten Gebäude der Europäischen Union. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Der Umgang mit der Ehrung der Oper durch Ukraine-Staatspräsident Wolodymyr Zelensky bleibt ein wichtiges Thema der Pressekommentare in Polen. Die Einzelheiten dazu nun von Joachim Cieciarski.
In einem Kommentar für die Rzeczpospolita nimmt Jerzy Haszczyński Bezug zum neuesten Eklat um die polnisch-ukrainischen Beziehungen. Der Autor habe auf ein Umdenken bei den Ukrainern gehofft. Russische Truppen haben in der Ukraine schwere Verbrechen begangen. Symbol dafür sei die Ermordung von mehreren hundert Einwohnern der Ortschaft Butscha bei Kiew im März 2022. Zu einer Neubewertung des zweifelsfreien und großen Massenmordes, den ukrainische Nationalisten vor 80 Jahren in Wolynien verübt hatten, sei es jedoch nicht gekommen. Mehr noch, Präsident Wolodymyr Zelensky hat eine Einheit der ukrainischen Streitkräfte, die zudem zu den Eliteverbänden für Spezialoperationen gehöre, den Ehrennamen Helden der UPA verliehen. Damit sei der von manchen gepflegte Mythos widerlegt, die Verehrung der UPA und die Verherrlichung des ukrainischen Nationalismus seien in der Ukraine lediglich ein politisches Randphänomen, so der Autor. Rechtsextreme Parteien seien dafür offenbar nicht nötig, wenn der ukrainische Präsident selbst die UPA zum Vorbild erhebe. Teile der UPA tragen Verantwortung für die antipolnische Aktion in Wolynien. Es folgt ein Zitat. Ich weiß, dass diese Worte viele verletzen können, doch kein Ziel und kein Wert, selbst ein so hohes Gut wie Freiheit und nationale Souveränität, kann Völkermord, die Ermordung von Zivilisten, Gewalt, Vergewaltigungen und die Zufügung grausamen Leids rechtfertigen, sagte Präsident Alexander Kwaśniewski im Jahr 2003. An seiner Seite stand damals der ukrainische Präsident Leonid Kuczma. Damals habe Polen das Verbrechen von Wolynien erstmals eindeutig als Völkermord bezeichnet. Dessen Bedeutung für die Aussöhnung zwischen beiden Ländern sowie für die Auseinandersetzung der Ukraine mit ihrer Vergangenheit sei offen hervorgehoben worden. Dass die UPA auch Verdienste im Kampf gegen die Sowjets und Russen hatte, rechtfertige nicht die Verherrlichung einer Organisation, die für Völkermord verantwortlich gemacht wird, unabhängig vom historischen Kontext. Hinzu komme, dass es im Umfeld Zelenskys und unter ukrainischen Diplomaten Personen gebe, die genau wüssten, welche Bedeutung das Thema Wolynien für Polen hat. Einen Verbündeten der Ukraine seit Beginn des von Moskau im Februar 2022 ausgelösten Großkriegs. Ebenso bekannt sei ihnen die emotionale Wirkung, die die Bezeichnungen UPA und OUN sowie der Name Stepan Bandera in Polen hervorrufe. Die politische Verantwortung liege jedoch beim ukrainischen Präsidenten, unterstreicht der Autor. Er trage die Verantwortung für die Folgen dieser Entscheidung, insbesondere für eine mögliche Zunahme anti-ukrainischer Stimmungen in Polen. Diese würden vom Kreml zusätzlich angeheizt. Kiew sollte sich auch die Frage stellen, mit welchen Werten es eine Aufnahme in die EU anstrebe, heißt es im Blatt. Die Duldung von Symbolen mit Bezug zur SS-Division Galizien, das Staatsbegräbnis für den OUN-Führer Andriy Melnik, Äußerungen des Leiters des ukrainischen Instituts für Nationales Gedenken über eine mögliche Überführung der sterblichen Überreste Stefan Banderas in die Ukraine und nun die Benennung des Zentrums für Spezialoperationen Nord nach den Helden der UPA. Kiew habe eine klare Grenze überschritten. Nun seien angemessene Gegenreaktionen erforderlich, schreibt indes Maciej Ryk für die Denkfabrik Klub Jagielloński zu der Angelegenheit. Die von Präsident Karol Nawrocki erhobene Forderung, Wolodymyr Zelensky den Orden des Weißen Adlers abzuerkennen, gehe in die richtige Richtung. Das Problem sei jedoch tiefer, lesen wir in der Analyse. Die Ukraine gehe zunehmend dazu über, Symbole und Geschichtsnarrativen zu normalisieren, die in jedem zivilisierten Land auf entschiedenen Widerspruch stoßen sollten. Es gehe längst nicht mehr nur um einzelnationalistische Gruppen, Aufmärsche in den Straßen von Lviv oder rot-schwarze Fahnen auf Soldatenfriedhöfen. Selbst der russischsprachige Volodymyr Zelensky, der kaum als traditioneller ukrainischer Nationalist bezeichnet werden könne, so der Autor, sei offenbar zu dem Schluss gekommen, dass politische Gesten gegenüber dieser radikalen Symbolik von Vorteil seien. Das beweise das Ausmaß des Problems. Wie der Autor erinnert, habe Oppositionsführer Jaroslaw Kaczynski einst gesagt, mit Bandera werde die Ukraine nicht nach Europa kommen. Heute zeige sich, dass dieses Problem tatsächlich existiere und sich nicht dauerhaft mit Schlagworten über eine strategische Partnerschaft überdecken lasse. Ebenso falsch sei es jedoch, in anti-ukrainische Ressentiments zu verfallen, heißt es. Volynien sei ein reales und tragisches Kapitel der Geschichte. Das Gedenken an die Opfer, die Exhumierungen und die historische Aufarbeitung seien, entgegen der Auffassung mancher Ukrainer, weder das Ergebnis russischer Propaganda noch eine polnische Erfindung. Es handele sich um eine Frage, die eine Reaktion erfordere. Gleichzeitig dürfe die Außenpolitik, dem Autor nach, nicht in erster Linie von Erinnerungspolitik bestimmt werden. In den internationalen Beziehungen gebe es eine Hierarchie der Interessen. Der Beginn des Krieges habe Polen erheblichen Einfluss auf die Ukraine verschafft, fährt der Autor fort. Die polnische Unterstützung war einer der entscheidenden Faktoren, die es Kiew ermöglichten, den Widerstand gegen Russlands Angriffskrieg fortzusetzen. Theoretisch habe Warschau damals über den größtmöglichen Hebel verfügt. Aus Sicht der polnischen Staatsräson hatte das Überleben der Ukraine als Pufferstaat vor Russland oberste Priorität. Paradoxerweise sei Polen gerade deshalb später zum Gefangenen seiner eigenen Politik geworden. Kiew sei zu dem Schluss gekommen, dass die Unterstützung aus Polen selbstverständlich sei und aus den eigenen Sicherheitsinteressen Warschaus resultiere. Daher müsse die Ukraine dafür keine Gegenleistungen erbringen. Heute reagiere ein Teil der polnischen Politik darauf mit Klagen über Undankbarkeit. Dankbarkeit sei jedoch keine Währung in den internationalen Beziehungen, lautet Maciek Ryks Fazit für die Denkfabrik Klub Jagielloński. Und soweit die Presseschau.
Danke Joachim für den Überblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie wie immer auch online unter auslandsdienst.pl. Damit zu einer Herausforderung, die uns im politischen Betrieb fast täglich begleitet, was einst das Fundament des Zusammenlebens war, droht heute zu verschwinden, der Respekt. Davor warnt jedenfalls der koreanisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han in seinem neuen Essay Ohne Respekt, der nun auch auf Polnisch vorliegt. Han diagnostiziert eine Gesellschaft, die von Narzissmus, Wettbewerb und digitale Enthemmung geprägt ist. Mit dem Übersetzer und Germanisten Rafał Pokrywka hat Jakub Kukler gesprochen.
Haben Sie in diesem Text, Sie haben schon mehrere Texte von Byung-Chul Han übersetzt, haben Sie in diesem Text etwas Neues gefunden?
Ich glaube, das sind immer noch die alten Themen und die alten Motive, mit denen Byung-Chul Han sich immer wieder befasst und zu denen er sehr gerne zurückkehrt. Nur geht es hier um gewisse Ergänzungen. Also aus dem ganzen sehr breiten Themenkomplex von Han wählt sich der Philosoph immer wieder neue Motive. Und diesmal, dieses Jahr möchte man sagen, weil diese Essays jedes Jahr erscheinen, wählt er das Thema der Achtung oder des Respekts und behandelt dieses Thema in seinem Essay Ohne Respekt, indem er gerade diese Krankheit, diese, kann man sagen, diesen großen Nachteil der Gegenwart diagnostiziert und das heißt das Verschwinden des Respekts.
Ist der fehlende Respekt ein Verfallssymptom einer Gesellschaft, die dem Menschen nicht viel mehr anzubieten hat als eine narzisstische Beschäftigung mit sich selbst?
Das ist diese schiefe Bahn, auf die die Gesellschaft geraten ist, nach der Meinung von Byung-Chul Han, und zwar die Gesellschaft, die vor allem auf Narzissmus, auf Individualismus setzt, der dann zum Narzissmus ausartet.
individuelle Entscheidungen, die Entscheidungsfähigkeit, die Kraft, die Möglichkeit der Wahl sind alles ja schöne Ideale, die dann von einem gewissen Punkt an ins Gegenteil umschlagen. Und zwar dadurch, dass der Mensch keine Grenzen kennt und dass die Gemeinschaft nicht mehr wirkt und dass die Politik nicht mehr politisch ist. Das heißt, sie organisiert nicht mehr das soziale Leben, sondern sie wird zu einem Spiel von Meinungen und Stereotypen, zu einem Kampf. Und in dieser Welt ohne Orientierungszeichen, ohne Wegweiser, wird der Mensch zu einem individuellen, aber auch einem total einsamen Wesen.
Sie haben die Politik erwähnt. Byung-Chul Han meint, dass der fehlende Respekt nicht nur ein Symptom, sondern auch ein Problem ist, weil eine Demokratie, weil eine wohlgeordnete Gesellschaft ohne Respekt nicht funktionieren kann. Heißt es, dass der fehlende Respekt auch eine Gefahr für die Demokratie darstellt?
Auf jeden Fall, diese Gefahr sieht Han in den Grundsätzen. Das sind keine Zufälle oder keine Vorfälle der Politik, sondern die Grundsätze der Menschheit, vor allem der Verlust des Respektes, der dem Menschen doch zugewiesen werden sollte, und zwar automatisch. Der Mensch sollte mit einem menschlichen Respekt, also mit dem Gefühl des Respektes, geboren werden und während seines Lebens respektiert werden. Was aber jetzt passiert, ist der Verlust des Respektes. Um den Respekt muss man jetzt kämpfen. Und das ist die neue Realität, dass man den Respekt einfach nicht hat, nicht bekommt, nicht zur Verfügung hat, sondern um diesen Respekt muss man kämpfen, um diese Achtung muss man ständig ringen. Und was passiert dann mit der Gesellschaft? Ja? Was passiert mit der Politik, wo man weiß, in jedem Moment kann ich meinen Respekt verlieren? Also diese Selbstachtung habe ich nicht, weil ich mich selber hasse, wie ein guter Narzisst es tut. Und dann, ich bekomme den Respekt von den anderen nicht, ich verliere meinen Status. Und das kann jederzeit passieren. In einer solchen Situation ist die Demokratie in Gefahr, weil all diese Fugen und die Gelenke der ganzen Konstruktion, die man Gesellschaft nennt, zerfallen.
Wie erklärt Byung-Chul Han die Tatsache, dass immer mehr Menschen den anderen nicht recht geben können, sondern um die eigene Meinung ringen?
Das ist auch einer der Grundsätze von Han, dass der Mensch in einer total positivisierten Welt von Widerspiegelungen seiner selbst umgeben ist. Und zwar, er sieht die anderen nicht, die anderen im Sinne, die anderen Menschen in ihrer Andersheit nicht, sondern er sieht sich selber, überall wird er zu einem Abbild seiner selbst und umgibt sich nur mit positiven Phänomenen. Die sozialen Netzwerke sind ein perfektes Beispiel, wo man nur das fehlt, was man mag, wo man nur die Leute kennt und mit denen spricht, die man mag und die einen auch mögen, die einen in diesem fragilen Selbstrespekt ohne Respekt bestätigen. Und dann verschwindet der andere. Also die Möglichkeiten des Treffens, der Wahl, der Begegnung sind riesig heutzutage. Aber der andere in seiner Andersheit, den wir nicht verstehen, für den wir ein bisschen Platz machen müssten, vor dem wir dann irgendwie vor dem Gegenüber hochschauen müssten, das verschwindet. Auch aufgrund der topologischen Verwandlung der Gesellschaft, von der Han spricht, und zwar von der Verwandlung von der vertikalen Struktur der Hierarchie in die horizontale Struktur der flachen, abgeflachten, gleichgemachten Gesellschaft, in der alle gleich sind, aber gleichzeitig in der nichts herausragt, nichts vor uns steht, in der nichts auf uns wartet, nichts mehr. Und in dieser Gesellschaft kann es auch keinen Respekt geben, weil der Respekt ist immer so Han, ein hierarchisches Phänomen, ein Phänomen der Struktur.
Das heißt, Han sagt, wenn alles gleichwertig ist, dann ist nichts wichtig.
Genau, und das bezeichnet er als die Hülle des Gleichen. Die Hülle des Gleichen, das ist eine Metapher für die heutige Welt. Eine Welt ohne Schwellen, Übergänge, Türen, Verstecke. Eine Welt, in der alles offen da liegt und zugänglich ist und vorhanden, aber im Grunde eine ausgestellte, exhibitionistische, ja, pornografische Welt. Und dieses Wort Pornografie verwendet Han sehr oft in Bezug, vor allem in Bezug auf die Gesellschaft, auf diese ewige Ausstellung und auf diesen Drang zur Inszenierung und nicht unbedingt auf die Pornografie sensu stricto. Aber hier auch in dieser horizontalen Gesellschaft, in der Hülle desgleichen, lauert eine Gefahr des Verlustes von Festen, Ritualen, von gemeinschaftlichen Praktiken. Das macht den Menschen absolut einsam.
Erkennen Sie in den Texten von Hahn auch irgendwelche Probleme aus dem polnischen Leben wieder?
Ich glaube, wir befinden uns gerade jetzt in der Phase, wo man um den Respekt sehr stark ringen muss, wo der Status, der Respekt zu einer zentralen Frage im Leben der Menschen, der Leistungsgesellschaft, hier wieder ein Begriff von Hahn, wird. Und in dieser Leistungsgesellschaft kämpft man ständig um die Selbstachtung, um die Anerkennung der anderen vor allem. Und das ist ein sehr gefährlicher Übergang, weil wir haben schon alles, was wir brauchen eigentlich. Wir sind eine Wohlstandsgesellschaft, kann man schon sagen, im Vergleich mit der restlichen Welt. Auf jeden Fall. Also ökonomisch geht es nicht schlecht, aber die wichtigste Transformation passiert in der Mentalität und nicht in der Ökonomie, nicht in der Wirtschaft, sondern im menschlichen Denken und Diskurs, in der Weise, wie wir miteinander sprechen. Wenn der Respekt abhanden kommt, wenn der nicht mehr da ist und wenn der Grundsatz des Wohlstands nur Profit ist, Geld und Macht, dann kann es auch keine normal funktionierende Gesellschaft geben, sondern eine Sammlung von Individuen mit verschiedenen Vektoren, die alle in verschiedene Richtungen wollen. Aber da gibt's kein Wir, da gibt's auch keine Veränderung. Man kann die Gesellschaft nicht alleine verändern. Veränderung braucht immer ein Wir, eine Gemeinschaft.
Sind wir nach den 36 Jahren des kapitalistischen Galopps in Polen auf solche Texte vorbereitet, auf Texte, die uns sagen, es gäbe Wichtigeres als Geld, als Popularität?
Dass Hahn gelesen wird, und zwar intensiv, ist ein Beweis dafür, dass wir Hahn brauchen und solche Texte auf jeden Fall ein Publikum finden, und zwar ein breites. Ob wir alle Akzente genauso wahrnehmen, das würde ich bezweifeln. Hans Erfahrung ist vor allem die südkoreanische Erfahrung und dann die westeuropäische. Polen ist, würde ich sagen, trotz allen Ähnlichkeiten jetzt in einem anderen Platz der wirtschaftlichen, kapitalistischen Entwicklung, wo man immer noch viel nachholt und wo die gesellschaftlichen Strukturen noch nicht so stark sind, um das Gewicht der Wohlstandsgesellschaft zu tragen.
Obwohl die Entwicklung der südkoreanischen Wirtschaft und Gesellschaft und der polnischen einige Ähnlichkeiten aufzeigen, und zwar wir sind genauso wie die Südkoreaner von einer sehr armen Gesellschaft ziemlich schnell zu einer wohlhabenden Gesellschaft geworden in weniger als 40 Jahren. Das sind ungefähr 2 Generationen. Zeigt die Popularität von Hahns Texten in Polen, aber nicht nur in Polen, dass er einen Nerv trifft?
Bestimmt. Polen ist nur ein Beispiel. Schauen wir bitte auch mal, wo er noch gelesen wird. Sehr gerne in Brasilien zum Beispiel. Auf Portugiesisch und Spanisch liegen alle seine Texte vor. In Südamerika, in Zentralamerika. Das ist auch ein Zeichen, dass diese Gesellschaften, die jetzt auch etwas anstreben, und zwar ein höheres Niveau von Wohlstand und Sicherheit, bereits auf diesem Niveau, in dieser Phase der Entwicklung, die Notwendigkeit bemerken, den Gedanken Hans mindestens wahrzunehmen, wenn nicht auf irgendwelche Weise Gebrauch davon zu machen. Und zwar, Sie sehen schon, da sieht man schon die Gefahr, dass mit der rasanten Entwicklung und mit dem Wohlstand auch der Respekt sehr schnell verschwindet und die Gemeinschaftlichkeit. Also Südamerika ist ein Beispiel. In Deutschland wird er sehr gerne gelesen und ins Englische hat man auch alles von ihm übersetzt. Interessanterweise auch ins Koreanische. Das sind Übersetzungen von Hahn, das sind keine Originaltexte. Da wird er auch gelesen als der große Diagnostiker aus Europa und nicht aus Südkorea, wo er nur zu Gast ab und zu kommt und ungern, wie er zugibt.
Wie gesagt, sieht er im fehlenden Respekt eine Gefahr für die Politik, für die Demokratie? Ist das nicht eine sehr wichtige Mahnung für uns heute in Polen, wo ein Andersdenkender als Feind abgestempelt wird?
Da ist der Einfluss von Karl Schmidt sehr sichtbar, also im Denken von Hahn. Habe ich den Eindruck, hat Karl Schmidt eine ambivalente Rolle, einmal als Lehrer, aber auf der anderen Seite als der Widersacher, mit dem Hahn immer wieder ins Gespräch kommt. Schmidt selber politisch eher kontrovers, das muss man schon sagen, wegen der Vergangenheit, aber auch ein konservativer Denker, mit dem Hahn vieles gemeinsam hat und trotzdem immer wieder widerspricht, vor allem in Sachen Feindschaft und Freundschaft, weil für Schmidt ist das Wesen der Politik, ist der Feind, die Feindlichkeit, die Feindschaft. Man muss einen Feind finden und dann kann man Politik betreiben, wenn man sich jemandem gegenüberstellt, wenn man was hat, was man nicht ist. Ja, also das ist eine Identitätssache und eine sehr starke, die stärkste überhaupt. Ja. Identitätsfrage ist die Frage des Feindes für Rückhard Schmidt. Und in diesem Essay ist es, bei Hahn ist es umgekehrt. Nicht über den Feind sollen wir nachdenken, sondern über den Freund. Und nicht Freund als alter Ego, also als anderes Ich, sondern als einen anderen, einen total anderen in seiner ganzen Andersheit. Nur im Dialog mit dem absolut anderen, mit dem absolut Andersartigen entsteht die Politik der Freundschaft und des Respekts. Und so eine Politik wünscht sich auch Hahn für die Zukunft.
Eine Pflichtlektüre für polnische Politiker, für polnische Journalisten?
Wenn Sie Zeit dafür finden, sehr gerne, würde ich empfehlen. Das Buch ist nicht lang, also das trifft auch wahrscheinlich die Erwartungen der heutigen Leserschaft. Man hat keine Zeit für Respekt, sagt Hahn in diesem Essay, aber ich hoffe, man hat Zeit für nicht für lange philosophische Abhandlungen, aber mindestens für gut geschriebene, eher leichte und überzeugende Essays, und einer von denen ist Ohne Respekt von Byung-Chul Han.
Ist das auch nicht eine interessante Lehre, dass man sich nicht mit einer konkreten Blase identifizieren muss? Er schreibt von einer Hierarchisierung des gesellschaftlichen Lebens, das klingt eher konservativ, zugleich aber kritisiert er den Liberalismus, den Neoliberalismus, den Neokapitalismus, was ihr links klingt. Also es geht.
Hahns Rezeption ist einer der sonderlichsten Fälle der Rezeption in der Philosophie, die ich kenne. Das ist absolut ein Mensch, der auf allen Seiten gelesen wird, und zwar genauso gerne. Auch kritisiert, aber selbstverständlich anhand anderer Punkte jeweils. Und Hahns Rezeption, das ist was Außerordentliches, dass er dann von den tatsächlich radikal-konservativen und radikal-progressiven gelesen wird und überall etwas gefunden wird bei ihm. In Polen wird er von einem eher linksorientierten Verlag herausgegeben, aber gelesen auch von Konservativen, von Politikern, auch ich glaube von Denkern, die mit dem Verlag nichts zu tun haben. Aber das ist nicht die Frage des Verlags, sondern des Denkens. Und da findet er seine Nische nicht zwischen, würde ich sagen, sondern außerhalb. Abseits, und es ist so eine exzentrische Stellung, ja, die Stellung abseits, der zeigt, dass ja, dass das möglich ist, ja. Durch Berufung auf verschiedene Traditionen, auf verschiedene Diskurse kann man sich eine eigene Position ausarbeiten. Man muss nicht unbedingt in der Blase sitzen. Dass Hahn danach in Blasen gelesen wird, ist schon eine traurige Konsequenz dieser vielfältigen Rezeption, aber auf jeden Fall ist er selbst ein außerordentlicher Denker abseits aller Konflikte und Grenzziehungen.
Das zeigt auch, wo wir angelangt sind, weil eben solche Haltung müsste für einen Wissenschaftler, für einen Denker selbstverständlich sein, oder?
Das ist eine Haltung nahe an der Objektivität. Hahn ist nicht immer objektiv, also er ist sehr oft ziemlich, vielleicht nicht emotionell, aber in seinen Meinungen radikal, also irgendwie nicht immer auch rational, würde ich sagen. Aber das ist auch eine, wenn man sagt, Objektivität, was ist denn das? Das ist ein Abstand von allen möglichen Sachen, ja, so ein gleichmäßiger Abstand von den Sachen, von den Fragen des politischen Geschehens, und auch für einen Philosophen wahrscheinlich eine durchaus erwünschte, nicht wahrscheinlich, sicherlich eine durchaus erwünschte Haltung. Ist er ein politischer Denker? Trotzdem würde ich sagen, ja. Und ein vielfältiger und offen für Interpretationen. Aber dass er trotzdem überall gelesen wird, hängt nicht nur von der Interpretation ab. Es ist nicht die Frage, dass er dann anders gelesen wird jeweils, sondern er trifft genau gemeinsame Punkte. Die Krise des Ichs, die Krise des Anderen, der Gemeinschaftlichkeit, die Müdigkeit, die Depression, die unsere Gesellschaft beherrscht. Das sind Themen, die, auch wenn nicht universell sind, dann mindestens jetzt so verbreitet, dass jeder sich da zurechtfinden kann oder gar nicht zurechtfinden kann, sondern sich selber finden kann eben in diesen Texten, die Hahn vorschlägt. Und das ist seine große Stärke.
Rafał Pokrywka, Übersetzer, Germanist, Universität Bydgoszcz. Vielen Dank.
Ich danke auch.
Über Byung-Chul Hans Essay zum Verlust des Respekts in der heutigen Gesellschaft hat mit Rafał Pokrywka Jakub Kogler gesprochen. Und das war es auch schon für heute. Aus Warschau, einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt. Adam Lenzer, danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenia. Wir hören uns.